Kommt eine Patientin zum Arzt, hat große Sorge und der Arzt sagt, ah, wissen Sie, machen Sie keine Sorgen, ich habe die Operation schon 30 Mal gemacht. Einmal muss es ja klappen.
Lachen, da passiert ja mit dem ganzen Körper was hinsichtlich Herzfrequenz, hinsichtlich Atmung, Blutgefäße weiten sich.
Wir wissen, Lachen ist gesund, aber sobald ich durch die Tür gehe in die Welt der Gesundheitsbranche, ist große Ernsthaftigkeit angesagt. In der Welt der Wirtschaft genauso. Schluss mit lustig, ne? Die Zeiten sind hart.
Gibt's da Clowns? Habt ihr da?
Ja, manchmal kommt die in entscheidende Position. Es bricht ja manchmal auch das Eis auf, ne, zwischen Patient und Arzt. Kann man das nicht gezielt einsetzen?
Ich glaube, erstmal dürfen alle lachen, unabhängig von Positionen in einer Klinik. Dann fände ich das richtig gut, wenn man mal über sich selbst lachen kann. Das tue ich auch relativ viel. Es wird sich in Kinderkliniken sehr, sehr viel bemüht, das den Kindern so leicht wie möglich zu machen. Und wenn wir das in erwachsene Kliniken übertragen könnten, dann würden wir denen helfen können.
Wirkstoff Human. Menschlichkeit ist das beste Rezept.
Was führt Sie zu mir, junger Mann?
Lieber Herr Professor Dr. Werner, ich sehe zunehmenden chronischen Humormangel. Humoris insufficientis, würden Sie vielleicht sagen. Wir wissen, Lachen ist gesund. Ehrlich gesagt, Lachen ist sogar die beste Medizin. Aber sobald ich durch die Tür gehe in die Welt der Gesundheitsbranche, ist große Ernsthaftigkeit angesagt.
Und die nimmt zu. Die nimmt schon deshalb zu, weil immer mehr Krankenhäuser in eine wirtschaftliche Schieflage kommen, weil Klinikdirektorinnen und Direktoren immer mehr erklären müssen, warum das Wirtschaftsergebnis nicht gut ist. Und ich glaube, das färbt ab auf deren tägliches Verhalten. Es ist eher so eine schon gedämpfte Stimmung. Und wenn die quasi, wenn man das so sagen darf, von oben schon wie so eine dunkle Wolke über so ein Krankenhaus zieht, dann ist die Situation schon ein bisschen gedämpft. Also von der Seite her wundert mich das alles gar nicht, aber es nützt ja nichts. Wir müssen trotzdem uns immer wieder besinnen, dass das Lachen super wichtig ist. Ja. Und zwar, weil es uns selbst befreit, weil es das Immunsystem stärkt, weil es Glückshormone ausschütten kann und weil Stresshormone reduziert werden und weil daran ganz viel gearbeitet wird. Im Gesicht bis zu 17 Muskeln. Und wenn man den ganzen Körper sieht, manche sagen 80 Muskeln, manche sagen bis zu 300 Muskeln, aber man sieht, da passiert ja mit dem ganzen Körper was, also einmal immunologisch, habe ich schon gesagt, aber auch hinsichtlich Herzfrequenz, hinsichtlich Atmung, Blutgefäße weiten sich, Durchblutung nimmt zu, all das, was auch Medizin ist, ne, jetzt nicht als Tablette eingenommen, aber über ein Lachen ausgewählt. Und das ist doch eigentlich das Beste, körpereigene Medizin.
Also darüber müssen wir reden. Es wirkt ja sogar noch vielschichtiger. Also einmal, was passiert im Körper, hast du gerade beschrieben, fühlen wir so. Aber es bricht ja manchmal auch das Eis auf, ne, zwischen Patient und Arzt und so weiter. Kann man das nicht gezielt einsetzen? Lernt man das? Gibt es solche Möglichkeiten überhaupt?
Also zunächst ist wichtig, dass man das thematisiert und dass man das auch im Studium thematisiert. Und da hat sich ja so das Medizinstudium über die Jahrzehnte immer ein bisschen zurückgehalten, was solche Themen wie Kommunikation betraf. Inzwischen ist es auch etwas angekommen und ich sag mal stärker ausgebildet in Kinderkliniken, weil da ja die Kinder gar nicht fragen, ob das jetzt sich so richtig verhält oder nicht. Die lachen dann schon. Erwachsene sind dann manchmal ein bisschen überrascht und lassen sich auch manchmal vom Lachen anstecken. Ne? Also siehst du, aber wenn du dann in die Erwachsenenmedizin kommst, da ist das schon spärlicher. Und da musst du den Anstoß geben an die Studierenden, aber an alle möglichen Berufe, die im Krankenhaus und außerhalb des Krankenhauses sind. Und weißt du, du kannst so viel Eis brechen, indem du dann mal einen Witz erzählst. Oder das sind so Dinge, das sind Icebreaker. Und dann öffnet sich auch ein Patient mehr und erzählt dir vielleicht, was er zuerst noch nicht gesagt hätte.
Ja, und man nimmt so ein bisschen die Schwere und die Last von den Schultern. Pass auf, vielleicht probieren wir mal einen Witz.
Hast du einen?
Ja, also kommt eine Patientin zum Arzt, hat große Sorge und der Arzt sagt, ah, wissen Sie, machen Sie keine Sorgen, ich habe die Operation schon 30 Mal gemacht, einmal muss es ja klappen.
Ja, guck mal.
Das ist lustig, Jochen. Aber ja. Ich würde gerne einmal mit dir vielleicht noch den Blick auf die Kinderkliniken werfen. Die machen das ja ein bisschen vor. Die haben sich auch ziemlich verändert in den letzten Jahren. Was haben die eigentlich anders gemacht? Und vielleicht lohnt es sich nochmal auf das eine oder andere genauer zu gucken.
Also Kinderkliniken werden ja idealerweise nach den Wünschen und Bedarfen von Kindern gebaut. Also das, was du bei einem Erwachsenen hast, da hast du das Patientenzimmer, du kannst überlegen, ob du ein Bett, zwei Bett, drei oder vier Betten hast. Und dann hast du den Flur und dann hast du vielleicht noch einen Aufenthaltsraum. Mhm. Bei Kindern hast du dir gesagt, Mensch, aber das kann es doch nicht sein. Die Kinder, die wollen spielen. Ah. Ne? Erwachsenen, die würden vielleicht auch gerne spielen. Mhm. Ne? Und so hast du mehr und mehr Einrichtungen geschaffen innerhalb einer Klinik, dass die Kinder spielen können, dass da Elefanten aufgebaut sind. Das gibt heute so Hightech-Screens in Kinderkliniken, wo das, ich sag mal, solche Kontaktflächen gibt. Wenn du ein Aquarium hast, dann kannst du selbst den Fisch da. Ah. Oder du hast solche Spiele, die auf dem Boden ausgebreitet sind. Und du kannst mit deinen Schritten bestimmte Abfolgen machen. Also es wird sich in Kinderkliniken sehr, sehr viel bemüht, das den Kindern so leicht wie möglich zu machen. Und dazu gehört eben auch Spaß haben, ungezwungen sein. So, und wenn wir das von den Kinderkliniken in erwachsene Kliniken übertragen könnten, dann würden wir denen helfen können. Davon bin ich total überzeugt. Und da gibt es auch Ansätze, also zum Beispiel sowas wie Kunsttherapie, wo man dann miteinander malt, wo man aus diesem Alltag, zum Beispiel einer Krebserkrankung und Krebsbehandlung rauskommt und wo man sich über andere Dinge Gedanken macht oder man musiziert gemeinsam, also einfach jemanden aus seiner Welt ein bisschen rausholen. Dann gibt es bei Kinderkliniken diese Clowns, ne? Ja. Die kommen, Klinik-Clowns, die kommen hin und dann denkst du als Erwachsener zuerst, was passiert denn hier? Ne? Die machen so viele Späße und so, ist vielleicht ein bisschen befremdlich, aber für die Kinder ist das super. Und als Erwachsene, da gestehen wir uns eigentlich nicht ein, dass das auch für uns Erwachsene super sein kann und die animieren zum Lachen.
Ich habe eine Geschichte von Viktor Frankl gelesen, berühmter Mann, ne? Psychologe, Mediziner, aber auch KZ-Insasse. Und der hat erzählt, dass selbst im KZ, und er war auch in Auschwitz und insgesamt, glaube ich, 4 Jahre, das Lachen überlebenswichtig war. Also selbst in dieser Extremsituation haben sich die Insassen zusammengefunden, um sich mal heimlich Witze zu erzählen, weil es wie eine Art Lebensenergie war. Und die Frage ist, wie bringt man das eigentlich wieder zurück? Also darf der Chefarzt lachen oder darf eigentlich nur die Pflegekraft lachen, weil es leichter ist? Oder also was sind so Momente, wo du vielleicht selber erlebt hast, ach guck mal, so geht's ja auch.
Also ich glaube, erstmal dürfen alle lachen, ne? Unabhängig von irgendwelchen Positionen in einer Klinik. Dann fände ich das richtig gut, wenn man mal über sich selbst lachen kann. Mhm. Das tue ich auch relativ viel, weil ich weiß nicht, manchmal verhalte ich mich schon so ein bisschen tölpelhaft, ne, wo meine Frau dann sagt, aber bevor sie lacht, lache ich selbst. Ne? Und dann nimmst du auch gleich so ein bisschen das raus. Nur das finde ich, damit kannst du auch das Eis brechen. Und du musst dich manchmal auch in eine eher private Nahbarkeit reingeben. Also du bist nicht nur Chefarzt oder du bist nicht nur medizinisch-technischer Assistent. Du bist trotzdem auch eine Privatperson. Und deswegen glaube ich, wenn du das lebst, dass du mal irgendwas erzählst von dir, dann brichst du damit Eis und du hast eine andere Arbeitsatmosphäre, die aber auch immer einladen sollte, dass man mal miteinander lacht, dass man etwas zusammen macht, dass man vielleicht mal abends gemeinsam weggeht oder mal in eine Komödie reingeht oder sowas. Man muss sich was überlegen. Von alleine passiert in der heutigen Zeit nicht unbedingt sehr viel.
Also jetzt redest du eigentlich über das Personal, ne, um zu sagen, das ist unser Team, da ist der Druck auch hoch und er wird immer höher, merken wir, die Burnout-Rate, ne, die Depression und Erkrankungen nehmen auch dazu. Und da kann Humor natürlich auch helfen. Manchmal gibt es auch so Dinge wie Running Gags, wenn sich was eingespielt hat, um zu sagen, das ist es wieder und das wirkt eben auch gruppenverbindend. Lacht man im OP eigentlich auch?
Man lacht im OP auch, also ich habe auch schon viel gelacht im OP. Man muss ja immer aufpassen, was man sagt. Es ist nicht so, dass man sich über irgendjemanden lustig macht. Aber es kann auch mal quasi das Ende einer sehr belastenden Situation sein, ne? Wo man sagt, das haben wir geschafft. Und dann kommt man wieder ins Gespräch und man lacht. Und ich sag, du lachst nicht zum falschen Moment. Du operierst, aber drumherum darf man natürlich lachen. Und man muss auch mit Situationen umgehen. Manchmal siehst du ja als Patienten Menschen, die sind wirklich benachteiligt. Und du spürst schon fast die Schmerzen, die die haben und so weiter. Aber trotzdem wollen die ja auch wahrgenommen werden. Und du hast so eine Hemmschwelle. Und da muss man manchmal drüber sein. Also bin ja lange Zeit in Marburg tätig gewesen. Und Marburg hat eine große Blindenstudienlehranstalt. Und das heißt, du hast ganz viele Blinde. Und du hast zuerst so Hemmungen manchmal und denkst, meine Güte, wann helfe ich dem jetzt oder nicht? Und all diese Dinge. Und ich glaube, du musst versuchen, jeden auch ganz normal erstmal zu begegnen. Und die können auch häufig lachen über ihre eigenen Probleme, wo man selbst sagt, ach, das darfst du nicht ansprechen und so. Und diese Gedanken, die müssen wir einfach reduzieren.
Weil das, finde ich, ist ein sehr interessanter Aspekt. Ihr seid ja trainierter, ne, mit solchen Ausnahmesituationen, Krankheiten und unglücklichen Momenten umzugehen, als wahrscheinlich jeder von uns, der so einem begegnet. Und es bringt vielleicht auch ein bisschen die Alltäglichkeit zurück.
Ja, absolut.
Gibt es so eine Geschichte?
Geschichte weiß ich jetzt gar nicht. Also ich kann es nur aus meinem Täglichen sagen, weil für mich ist es, wenn du in eine Kinderstation reingehst und du bist in einer sogenannten neuropädiatrischen Situation, du weißt im Moment nicht, wie du damit umgehen sollst. Die Kinder haben es sehr, sehr schwer, aus deiner Sicht auch in einem Rollstuhl. Die Mütter kümmern sich hinreißend oder natürlich auch die Väter. Und diesen inneren Schritt zu gehen, dass du einfach sagst, meine Güte, wir haben so viel Spaß hinterher gehabt und das habe ich ein paar Mal gehabt. Ne, wo du dann sagst, zuerst habe ich gedacht, ich kann kaum kommunizieren mit dem Kind. Nein, ich konnte kommunizieren und vielleicht nicht so, wie man jetzt als Arzt dort regulär spricht, aber wenn man sich einfach mal dazusetzt und ein bisschen anfängt zu spielen oder so. Und das, finde ich, macht mit einem selbst ganz viel.
Also ich weiß gar nicht, ob du weißt, dass ich mal ein Buch geschrieben habe, Die Strahler. Nein. Das spielt auf einer Kinderkrebsstation, weil damals die Aufgabe war, oh, pass auf, das macht mir selber Angst, Krankenhäuser, deshalb sitze ich ja und traue mich hier, ne, so aus meiner Komfortzone raus. Aber Kinder in Krankenhäusern wahrscheinlich noch schlimmer, es sei denn, die sind lange da und haben eine Bande und können das ganze Haus auf den Kopf stellen. Und insofern war es eine sehr humorvolle Geschichte in einem intensiven Setting natürlich und trotzdem hast du gemerkt, wie dankbar Kinder darauf reagieren. Ich habe jetzt rausgehört, es ist schon die Aufgabe des pflegenden Personals, um zu sagen, wir machen den ersten Schritt. Auch wenn es sich schwer anfühlt, aber wir brechen das Eis und eigentlich geht's immer gut.
Und wir lassen es sonst auch zu, wenn ein Kind oder ein Erwachsener mal den ersten Schritt macht und nehmen es nicht gleich als befremdlich hin. Ich glaube, das ist so wichtig, weil man dann in diese Kommunikation kommt. Und Lachen ist auch Kommunikation, ja. Und deswegen glaube ich, das müssen wir viel mehr ansprechen, auch im Unterricht, in der Ausfort-Weiterbildung. Und das kommt noch ein bisschen zu kurz.
Sag mal, die Clowns, weil du das vorhin angesprochen hast, die sind irgendwie interessant. Man begegnet denen aber ganz selten. Warum wird's dann nicht mehr?
Also das Ganze hat leider auch mit Finanzierung zu tun, weil die Clowns, da sind ganz viele, die engagieren sich auch ehrenamtlich und so weiter. Ich sag mal, das ist ja ein bisschen ähnlich, auch wenn man sich fragt, warum gibt's nicht noch mehr Weihnachtsmänner zu bestimmten Phasen in Krankenhäusern? Du musst sie erstmal finden und viele brauchen natürlich auch das Geld für solche Themen. Dann gibt es Stiftungen, die unterhalten das aber. Was wir von Krankenhäusern viel mehr machen müssten, wäre, dass man Geld gezielt für solche Dinge einsetzt. Mhm. Ne? Aber wenn du fragst, wer will jetzt eine Personalstelle abgeben, dafür, dass wir jetzt einen Clown oder zwei.
Witze machen.
Aber zum Schluss, glaube ich, ist das das Krankenhaus der Zukunft, das genau solche Dinge nicht nur Stiftungen überlässt, sondern das selbst im eigenen Budget abbildet.
Die Ernsthaftigkeit in der Welt der Wirtschaft genauso. Schluss mit lustig, ne? Die Zeiten sind hart.
Gibt's da Clowns? Habt ihr da?
Ne? Ja, manchmal kommen die in entscheidende Position natürlich. Die gibt's da gar nicht. Da hat man das noch gar nicht erkannt. Weißt aber die Ernsthaftigkeit, der Druck und so nimmt natürlich auch zu. Und man hat auch das Gefühl, dieselben physiologischen Effekte, die du beschreibst, gibt's da gar nicht, weil sich keiner dafür verantwortlich fühlt. Im Gegenteil. Dann wird es ins Lächerliche gezogen und die Kraft, ne, die heilsame Kraft der Leichtigkeit und der Freude und des Humors wird da gar nicht erkannt. Ich frage mich eben, weil Krankenhaus natürlich auch so ein ritualisiertes und standardisiertes Prozedere ist, ist es nicht eigentlich leicht, da kleine Brüche mit den Erwartungen zu ändern? Also wie kommt man in eine Visite rein oder wie verabschiedet man sich, ne, oder diese Dinge? Hast du sowas mal erlebt?
Also Du musst ja solche Brüche haben, weil ich habe ja früher das eben ganz anders noch erlebt, als wir da eben in dieser endlos langen Schlange standen. Und trotzdem, es hängt auch damit zusammen, wie geht die Person, die die Visite vorne anführt, damit um und wie nimmt die auch Äußerungen von Patientinnen und Patienten auf, wie spricht die selbst mit Patienten. Und das färbt auf die anderen ab, dann kriegt man eine Leichtigkeit. Wenn du merkst, das Ganze ist eine Pflichtveranstaltung und du bist immer irgendwie gefährdet, vorgeführt zu werden, weil du irgendwie Blutwerte nicht auswendig kannst oder sowas, dann hat das eine Beschwerlichkeit. Und in der Medizin ist es eben immer so ein gewisser, du segelst teilweise schon hart am Wind dort, wenn du zwischen wirklich schwerstkrank und manchmal aber auch ein bisschen in die andere Richtung gehst. Aber man darf nicht zu sehr nur in diesem Schwerstkrank-Modus sein. Und man tut sich damit, glaube ich, selbst am meisten einen Gefallen, wenn man Menschlichkeit zulässt, Humor zulässt, weil es wird keiner falsch ausnutzen.
Okay, also Jochen, jetzt bin ich gespannt auf dein Rezept. Was machen wir denn?
Mein Rezept ist, verordnen Sie sich mindestens eine Prise Lachen am Tag. Auch über sich selbst, das halte ich ja wie gesagt für sehr, sehr wichtig. Humor ist kein Luxus, sondern ein Gegengewicht zu Angst und Schwere. Und lachen Sie nie allein. Teilen Sie Witze, kleine Absurditäten, heitere Momente, erzählen Sie es weiter. Humor wirkt am stärksten, wenn er ansteckend ist. Da ist die Humorpandemie wünschenswert.
Also es gibt viel zu tun im Gesundheitswesen, in der Welt der Wirtschaft. Wir machen uns jetzt mal die Arbeit.
Zu Wundern und Nebenwirkungen fragen Sie diesen Arzt oder Kreativen.